Liebe Schwestern und Brüder, und so freut es mich, dass ich Sie alle zu diesem Studientag begrüßen darf, in dem es genau darum gehen soll, um Mission, um Dialog, um eine Mission, die vom Dialog geprägt ist und einen Dialog, der von der Sendung, die wir alle als getaufte und gefirmte Christen haben, geprägt ist. Ein herzliches Vergelt's Gott all denen, die diesen Tag vorbereitet haben, die ihn gestalten, die mitwirken. Ich darf auch ganz herzlich Danke sagen den beiden Hauptreferentinnen, Frau Professor Gerda Riedl und Dr. Theresia Mende vom Institut für Neuevangelisierung. Und ich wünsche uns allen, Ihnen, einen gesegneten, erkenntnisreichen und fruchtbaren Tag. Dankeschön.
Wir hörten die Begrüßungsworte zum Studientag Neuevangelisierung von Weihbischof Florian Wörner. Aus dem Haus St. Ulrich, direkt neben der Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg, begrüßt Sie bei Radio Horeb und mit einigen Minuten Verspätung aufgrund technischer Probleme ganz herzlich Brit Bergen. Zum sechsten Mal findet in diesem Jahr der Studientag Neuevangelisierung statt. Organisiert vom Institut für Neuevangelisierung treffen sich am heutigen Samstag Haupt- und Ehrenamtliche und alle am Glauben Interessierte zu einem hochaktuellen Thema. Wenn andere nach unserem Glauben fragen. Es geht um das Glaubenszeugnis in der Spannung zwischen dem Missionsauftrag Jesu und der Achtung vor anderen Religionen. Jetzt hören wir den ersten von zwei Vorträgen an diesem Vormittag, Professor Gerda Riedl. Sie ist Leiterin der Abteilung Grundsatzfragen im Bistum Augsburg, spricht über gemeinsam auf die Wahrheit zustreben. Andreas Theurer vom Institut für Neuevangelisierung führt durch diesen Vormittag.
Frau Professor Dr. Gerda Riedl ist eine renommierte Fachfrau, besonders, aber nicht nur in Dogmatik und im Kirchenrecht. Auch mit den Chancen und Grenzen des interreligiösen Dialogs hat sie sich seit ihrer Promotion immer wieder auf höchstem Niveau beschäftigt. Wenn ich mir im Internet die Liste ihrer Publikationen anschaue, dann erschrecke ich fast und frage mich, ob Sie in Ihrem Leben vielleicht schon mehr geschrieben haben, als ich gelesen habe. Auf jeden Fall kennt sie sich wirklich sehr gut aus. Und deshalb ist sie auch seit 7 Jahren die Leiterin der Hauptabteilung Grundsatzfragen in unserem Bistum. Ich freue mich sehr, dass sie zu unserem spannenden Thema den ersten Vortrag hält und darf Sie, sehr verehrte Frau Professor Riedl, um Ihr Wort bitten.
Ja, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Vorstellung und mehr noch für die Einladung und die Gelegenheit, heute mit Ihnen einige Gedanken zu diesem ja nicht so ganz unproblematischen Thema Dialog und Sendung, Dialog und Mission uns gemeinsam zu machen. Der Titel meines Beitrags beginnt mit einem Zitat aus einem Dokument des Päpstlichen Rates für die Nichtchristen aus dem Jahr 1984, Mission und Dialog. Und dort heißt es, dass wir gemeinsam eben auch mit den Nichtchristen auf die Wahrheit zustreben. Dialog und Sendung, zwei Seiten einer Medaille. Lassen Sie mich mit einer kleinen Anekdote oder Begebenheit beginnen, die uns vielleicht etwas nachdenklich stimmen kann. In einem Midrasch einer jüdischen Sammlung wird überliefert, dass es geschah, dass ein Ungläubiger, wohl ein Römer, Rabbi Yochanan ben Zakkai, der im ersten Jahrhundert nach Christus lebte, fragte. Und er sagte zu ihm, wir Römer haben unsere Feiertage und ihr habt eure Feiertage. Wir haben das Kalenderfest am 1. Januar, das Saturnalienfest im Dezember und den Herrschaftstag. Und ihr habt Pesach und den 8. Tag der Versammlung und das Laubhüttenfest. Welcher ist der Tag, an dem wir und ihr gemeinsam feiern können? Rabbi Yochanan ben Zakkai antwortete ihm, der Tag, an dem es regnet. Eine, ja, provokante, eine salomonische Antwort. Eine, die jedenfalls darauf hinweist, dass zumindest in religiösen Fragen und in religiösen Festivitäten hier wohl keine Schnittmenge, noch nicht einmal ein kleinster gemeinsamer Nenner zu finden sein könnte. Dass man allenfalls im Hinblick auf das Gefühl eines Verwiesenseins auf Gott, eine höhere Macht oder Götter, wir haben es ja im römischen Bereich mit einem Polytheismus zu tun, bei Naturereignissen, Nachdürrekatastrophen und anderem eine gemeinsame Dankbarkeit vielleicht hervorrufen könnte. Soweit Nachdenkliches im Hinblick auf die Frage, wie finden wir Schnittmengen oder wo könnten überhaupt Bezugspunkte sein? Wenn die Unterschiede aber so groß sind und wir als Christen, Herr Weihbischof Wörner hat dieses Zitat aus dem Johannesevangelium ja schon in seinen einleitenden Worten gebracht, davon ausgehen, dass Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wir also den Wahrheitsanspruch, das Bezogensein auf die Wahrheit zumindest, nicht aufgeben können, sind wir dann nicht ausschließlich zur Mission verpflichtet? Was wollen wir dann mit Dialog? Oder anders gesagt, gefährdet nicht der interreligiöse Dialog die christliche Mission? Und alles, was wir heute betrachten im Hinblick auf das Verhältnis des Christentums zu Nichtchristen, das gilt vice versa auch für das Verhältnis von engagierten Christen, die ihren Glauben leben, zu solchen Christen, die zwar durch die Taufe Christus eingegliedert sind, aber auf welche Weise auch immer dieses Leben in Christus nicht praktizieren. Also das, was wir klassisch als Neuevangelisierung bezeichnen. Gefährdet also dieser interreligiöse Dialog, der ja zunächst ganz eindeutig nicht als Instrument zur Missionierung zu betrachten ist, sondern als ein Wahrnehmen, ein Kennenlernen der Position des anderen, der also nicht Mittel zum Zweck ist, sondern hier eine Eigenwertigkeit hat, genauso wie die Mission, gefährdet ein solcher interreligiöser Dialog eine christliche Mission. Wenn ich von einem exklusivistischen Standpunkt ausgehe, wenn ich davon ausgehe, dass allein meine Religion die einzig wahre ist, das in einem absoluten Sinne, das meint Exklusivismus, dann ist diese Frage mit Ja zu beantworten. Und es gibt schon Phasen in der Geschichte, auch des Christentums, in der wir eine starke Tendenz in diese Richtung hatten. Das gilt aber nicht mehr spätestens seit dem 20. Jahrhundert. Wir werden nachher noch sehen, warum. Umgekehrt gibt es das andere Extrem. Ersetzt der interreligiöse Dialog womöglich die christliche Mission? Dürfen wir vielleicht gar nicht missionieren aus Respekt vor dem Anderssein der anderen? Beziehungsweise von einer pluralistischen Religionstheologie her betrachtet, wenn denn alle Wege, alle religiösen Wege zum gleichen Ziel führen und diesbezüglich keine besser ist als die andere, ja, dann ist diese Frage mit Ja zu beantworten. Dann würde sich tatsächlich die Mission erübrigen. Sie ahnen es schon, auch diese Position ist nicht die Position der Kirche. Deswegen ein dritter mögliche Zuordnung. Erweitert möglicherweise der interreligiöse Dialog die christliche Mission. Ein inklusivistischer Standpunkt, einer, der davon ausgeht, dass für uns das, was wir als wahr erkannt haben, diese Geltung tatsächlich auch hat, dass wir davon ausgehen, dass das auch ein sehr guter Weg für andere wäre, aber dass wir gleichzeitig anerkennen, dass andere zu anderen Auffassungen kommen können. Das ganz kurz vorneweg. Also die Frage, wie sind die Dinge zueinander zuzuordnen? Schauen wir uns einmal an, wie es eigentlich mit einer biblischen Begründung der Sendung aussieht. Und werfen wir zunächst einen Blick auf einige zentrale Aussagen der Evangelien, die ich hier nur wirklich schlaglichtartig beleuchten kann. So heißt es im Markus-Evangelium, und zwar in Kapitel 16, Vers 15, im sogenannten sekundären Markus-Schluss, geht hinaus in die ganze Welt. Mit Welt ist hier das griechische Wort Kosmos im Deutschen übersetzt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Hier ist das griechische Wort Ktisis verwendet, das wörtlich übersetzt eigentlich Kreatur heißt. Es hieß also nicht nur den Menschen, sondern so wie es Franz von Assisi gemacht hat, tatsächlich der ganzen Schöpfung diese frohe Botschaft mitzuteilen. Im Matthäusevangelium, die Stelle kennen Sie sicherlich alle auswendig, haben wir im 28. Kapitel in Vers 19 folgenden die Aufforderung Jesu an seine Jünger: Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, was eben notwendig ist, um ganz in diese Christusbeziehung hineinzuwachsen und auf diese Weise im Heiligen Geist durch den Sohn zum Vater zu kommen. Und im Lukas-Evangelium finden wir, natürlich neben vielen anderen Stellen in den Evangelien, hier folgende Aussage in Kapitel 24: Der Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen, und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem seid ihr Zeugen dafür. Der Gedanke, dass von Jerusalem ausgehend hier der ganze Erdkreis diese frohe Botschaft erhalten wird und darauf auch reagieren wird. Und in Johannes 20, 21 spricht der Auferstandene: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Zunächst also ein ganz eindeutiges und klares Sendungsbewusstsein der jungen Kirche und der Evangelien und damit natürlich auch ein Auftrag an uns. Aber wie sieht es mit dem Beispiel Jesu selbst aus? Im Matthäusevangelium wird von der Aussendung der 12 berichtet und Jesus spricht zu ihnen in Matthäus 10, 5: Geht nicht den Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Und wenn von den verlorenen Schafen des Hauses Israels die Rede ist, dann erinnert man sich auch an eine andere Stelle in Matthäus 15, 21 bis 28, wo es um den Glauben der heidnischen Frau geht, die eben aus einem nichtjüdischen Bereich stammt, die Jesus um Hilfe bittet. Und er sagt zu ihr: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Aber die Frau, wir wissen es, lässt nicht locker, sodass er ihrem Wunsch doch nachkommt und anerkennend zu ihr sagt: Frau, dein Glaube ist groß. Ein Glaube also außerhalb dieses genuinen Sendungsbereiches, dem sich zumindest der historische Jesus sehr stark verpflichtet wusste. Und wenn wir danach suchen, dann stellen wir fest, dass es auch noch andere Stellen gibt, in denen Jesus Nichtjuden geholfen hat, die ihn aufgrund ihres Glaubens bedrängt haben und gebeten haben, ihnen in schwieriger Lage zu helfen, etwa der Hauptmann von Kapernaum in Matthäus 8, 5 bis 13. Und dann eben auch noch einmal die Parallelerzählung dieser syrophönizischen Frau im Markus-Evangelium hier zu der Matthäus-Perikope. Etwas, was uns zunächst ein bisschen irritieren mag vielleicht, diese starke Akzentuierung der Sendung zum auserwählten Volk Gottes Israel. Auf der anderen Seite dann aber doch diese starken Aussagen, die wir am Anfang gehört haben. Wie sieht es eigentlich im Ersten Testament, im Alten Testament aus? Da muss man zunächst feststellen, das Erste Testament kennt keine Sendung. Das hängt damit zusammen, das Judentum missioniert nicht, dass hier ganz stark dieser Gedanke einer Volksgemeinschaft in einem tatsächlichen Sinne des Wortes, im Sinne einer Abstammungsgemeinschaft eine Rolle spielt. Und der Gedanke, dass andere, die dazu nicht gehören, hier zum Glauben Israels kommen können, in allen Zeiten ein Randphänomen war. Nichtsdestotrotz kennt aber dieses erste Testament sehr wohl den Bund Gottes mit Noach und, wie es in Genesis 9,17 heißt, allen Wesen aus Fleisch. Oder anders gesagt, es gibt einen Bund nicht nur mit dem Volk Israel, sondern mit der gesamten Menschheit. Es kennt sehr wohl Nichtjuden als Werkzeuge des Allerhöchsten. Ganz bekannt natürlich Melchisedech in Genesis 14, 18 bis 20, aber auch Naaman in 2 Könige 5, 1 bis 27 oder König Kyros in Jesaja 45, 1. Sie alle lassen sich vom Gott Israels in Dienst nehmen und werden für Israel zu ganz wichtigen Orientierungspunkten und Werkzeugen des Allerhöchsten. Oder anders gesagt, das Wirken Gottes geht über sein Eigentumsvolk Israel hinaus und hat ganz offensichtlich auch andere im Blick, wenn wir etwa die Sendungsgeschichte im Jona-Buch anschauen. Jona, der sich ja weigert, hier zu Nichtjuden zu gehen und denen die Botschaft seines Gottes zu verkünden. Sie wissen, dass Gott ihn doch auf eine sehr nachdrückliche Weise zu überreden verstand, diesem Auftrag doch nachzukommen. Eine Sendungsgeschichte also an Nicht-Israeliten und auch den Gedanken, der vielfach artikuliert wird, besonders aber in Jesaja 2, 1 bis 5 und Micha 4, 1 bis 3, dem Gedanken der Völkerwallfahrt, dass am Ende aller Zeiten alle Völker aus allen Himmelsrichtungen zum Zion, also nach Jerusalem, fahren werden und den Gott Israels als ihren Gott anerkennen werden. Und außerdem schließlich die Abrahamsverheißung, wo Abraham zugesagt wird in Genesis 12, 3, dass er Segen wird, er und seine Nachkommen, für alle Völker. Also zwar einerseits eine starke Fokussierung des Verhältnisses Israels und seines Gottes, aber eben nicht in einem exklusivistischen Sinne, dass hier an die anderen gar nicht gedacht wird, sondern in dem Sinne, dass man sehr wohl, spätestens natürlich seit dem babylonischen Exil, auch sich mit der Frage beschäftigt, in welchem Verhältnis dieser Gott Israels zu den anderen Völkern steht und in welchem Verhältnis die anderen Völker sich zu ihm stellen. Und schließlich die Verheißung einer universalen Ausgießung des Geistes, und zwar, wie es wörtlich heißt, über alles Fleisch. Also nicht nur über das Volk Israel, sondern über alles, was lebt, am Ende der Zeiten, wie es beim Propheten Joel in Kapitel 3, Vers 1 bis 5 ausgesprochen wird und ausführlich zitiert wird in der Pfingstrede des Petrus in der Apostelgeschichte, womit wir uns dann heute Nachmittag im Workshop noch etwas intensiver beschäftigen werden. Die Praxis der frühesten Kirche, wie sie sich uns in den neutestamentlichen Schriften präsentiert, führt eindeutig zum Ergebnis, dass die Sendung gelebt wird, von der wir am Anfang gehört haben, dass es aber zunächst schwere innere Auseinandersetzungen gibt um die Erlaubtheit einer gesetzesfreien Heidenmission. Also die Frage, Heidenmission ja, aber müssen sie nicht alle die Verpflichtungen anerkennen und auf sich nehmen, die das Gesetz auch den Mitgliedern des Volkes Israels auferlegt? Und das war sicherlich eine sehr schwierige und sehr heiß umkämpfte Frage, die man eben auch nicht ohne weiteres mit einem Rückbezug auf Aussagen Jesu beantworten konnte, weil wir gesehen haben, dass das nicht seine primäre Sendung, nicht sein primäres Selbstverständnis war. Die Streitfrage also zwischen Juden und Heiden, wir haben Reflexe darauf in der Apostelgeschichte im 10. Kapitel, im Galaterbrief des Apostels Paulus im 2. Kapitel und dann noch einmal im 15. Kapitel der Apostelgeschichte. Praxis und Argumentation des Völkerapostels Paulus verliefen in diesem Zusammenhang, und er hat sich ja ganz, ganz massiv für das gesetzesfreie Evangelium eingesetzt. Ohne ihn würden wir nicht unser Christentum, unseren Glauben so leben können, wie wir das heute tun, sondern das würde eine ganz andere Gestalt annehmen, wenn er hier sich nicht erstens ausdrücklich als Heidenmissionar verstanden hätte, wie er das im Römerbrief und im Galaterbrief artikuliert. Zweitens einen Gedanken in die Diskussion einbringt, der zunächst überraschend ist. Ich habe ja am Anfang davon gesprochen, dass es mit dem Noachbund einen Bund gibt zwischen Gott und der ganzen Menschheit. Während der Abrahamsbund ist klassisch eigentlich immer als ein Bund Gottes mit Abraham und dann eben mit dem auserwählten Volk Israels vor allem verstanden worden. Paulus argumentiert mit dieser Abrahamskindschaft für die Heidenmission, weil er, so führt er es in Römer 4 und auch in Galater 2 aus, sagt, diese Beziehung Abrahams zu Gott und die Nachkommenschaft Abrahams beruht nicht auf Abstammung, sondern auf Glauben. Wir sprechen heute noch davon, dass Abraham unser Vater im Glauben ist. Und das ist diese paulinische Interpretation, die uns hier Perspektiven eröffnet. Paulus deutet schließlich drittens den auferweckten Herrn als neuen Adam und Haupt der neuen Menschheit und weitet auf diese Weise das Sendungsbewusstsein der jungen Kirche eben tatsächlich universal oder wie wir es auch mit einer Kircheneigenschaft immer wieder bekennen, katholisch, das, was allgemein und überall angeboten und in gleicher Weise gelehrt wird. Und viertens, die deuteropaulinischen bzw. paulinischen Spätschriften erblicken in Jesus Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. So heißt es im Kolosserbrief, durch ihn, durch Christus, in ihm und auf ihn hin ist alles geschaffen. Das heißt, damit aber auch alles steht in Bezug zu ihm und es ist unsere Sendung, die Sendung der Kirche, auch alles mit ihm in Bezug zu bringen. Wir können als Ergebnis festhalten, das junge Christentum bedeutet ganz sicher eine Spiritualisierung und eine Universalisierung des Christentums. Es geht also nicht mehr um Abstammung, sondern um Glaubensnachfolge. Es geht nicht mehr um Zugehörigkeit zum Eigentumsvolk in einem Abstammungskontext, sondern um Zugehörigkeit zu diesem Volk aus allen Völkern. Konsequenterweise begreift sich das junge Christentum dann auch nicht als ein neues Volk Gottes, das das Alte ablösen würde, sondern als ein erneuertes Volk Gottes. Etwas, was tiefer blickt sozusagen und eine erweiterte Perspektive deswegen hat. Die Ekklesia, das ist das griechische Wort für Kirche und das heißt wörtlich übersetzt die Herausgerufene. Die Ekklesia, die Herausgerufene aus allen Völkern und zwar nicht in dem Sinne, dass nur an einige wenige dieser Ruf erklingen würde, sondern alle sind angesprochen, alle sind gemeint, alle sind eingeladen, eben unabhängig von ihrer Volkszugehörigkeit, von ihrer Rasse, von ihrer Geschlechtszugehörigkeit, von ihrem sozialen Stand. Dieser Ruf Gottes ergeht an alle Menschen, an alles Fleisch, um es biblisch zu formulieren. Die Ekklesia, die Herausgerufene aus allen Völkern, ist besonders bei Paulus nur ein Teil des Gottesvolkes. Paulus geht fest davon aus, dass die Zusage Gottes an das Volk des ersten Bundes bestehen bleibt und unangetastet bleibt. Wir haben dann andere Traditionen und die haben im Hinblick auf einen religiösen Antisemitismus durch die Kirchengeschichte hindurch hier auch Schlimmes verursacht. Schon ganz am Anfang haben wir im Barnabasbrief hier eine andere Vorstellung von Kirche und auch vom Verhältnis dieses jungen Christentums zum Judentum. Die Ekklesia, die Herausgerufene aus allen Völkern, meint den messianischen Teil des einen Volkes Israel. Ihn repräsentiert die Kirche bis heute und bis ans Ende aller Tage. Den anderen Teil repräsentiert die Synagoge, wenn man es mit den beiden Gebäuden einmal so symbolisch gegenüberstellen möchte, das rabbinisch gewordene Judentum. Denn Wir haben ja schon sehr früh mit dem Untergang des Tempels auch innerhalb des jüdischen Volkes im Kult und in der Art und Weise, wie der Glaube gelebt und praktiziert wird, eine sehr tiefgreifende Änderung. Beide Teilvölker Gottes können sich zu Recht auf die Verheißungen Gottes an das biblische Volk Israel berufen. Und insofern ist das Verhältnis des Christentums zum Judentum immer ein besonderes gewesen, immer eines gewesen, das sich grundsätzlich vom Verhältnis zu allen anderen Religionen unterscheidet. Aber wie ist es denn nun heute, jetzt? Hat sich die Sendung erübrigt? Es hat vor allem, ich habe es schon angedeutet, ganz kurz mit dem religiös motivierten Antisemitismus, aber wir haben dann auch phasenweise eine massiv belastete Missionsgeschichte der Kirche. Wenn wir an die Mission in Mittel- und Lateinamerika im 16. Jahrhundert denken und einige andere Punkte, etwa auch im Hochmittelalter, die Mission der Sachsen durch Karl den Großen, die hier im Endeffekt blanke Machtpolitik gewesen ist. Es ging nicht um eine Glaubensweitergabe, sondern es ging um ein Einvernehmen und auch hier wurde der Glaube im Prinzip politisch instrumentalisiert. Nichtsdestotrotz eine belastete Missionsgeschichte, weil wir uns dagegen auch nicht in dem Maße gewehrt haben, wie es wohl angemessen gewesen wäre. Papst Johannes Paul II. Hat sich im Jahr 2000 in diesem großen Schuldbekenntnis zu Beginn der Fastenzeit für diesen Abschnitt, für diese Art und Weise der Kirche mit ihrem Glauben umzugehen, entschuldigt, weil dadurch natürlich auch das Glaubenszeugnis, das authentische Glaubenszeugnis getrübt und geschmälert wird, weil das bis heute zum Teil auch ein Vermittlungshindernis ist, für manche den Glauben anzunehmen oder sich überhaupt enger mit ihm zu befassen. Wir haben im 20. Jahrhundert dann die theologischen Folgerungen des Zweiten Vatikanischen Konzils und des kirchlichen Lehramtes, aus denen eine Neubegründung der Sendung erfolgt. Das heißt, man akzentuiert nicht mehr allein Mission, sondern Dialog und Mission oder, wenn wir das deutsche Wort für Mission verwenden, Sendung. Sendung, dahinter steckt ja auch der Gedanke, dass es nicht etwas ist, was ich aus mir heraus tue, was ich in eigenem Namen tue, sondern ich bin gesandt von einem anderen, in dessen Namen ich unterwegs bin. Das scheint mir ein ganz wichtiger Gedanke zu sein, der uns nicht nur ein Stück weit entlastet, sondern der uns auch davor bewahren kann, im Eifer oder Übereifer über das Ziel hinauszuschießen. Eine Neubegründung der Sendung eben in dieser Zweiheit von Dialog und Mission, wo eben nicht mehr allein nur dieser individualistische Seelenheilsgedanke, weil jeder, der nicht getauft ist, so gab es ja einige exklusivistische Positionen, zwangsläufig das Heil gar nicht erreichen kann. Oder einen kollektiven Einpflanzungsgedanken, der ein Stück weit auch eine Art Kulturkolonialismus oder Kulturimperialismus sogar mit sich gebracht hat, wo ein Stück weit mittels der Religion hier auch ökonomische und politische Interessen mit transportiert worden sind. Nein, das hat man alles reflektiert und sagte, wir müssen sozusagen die Mission einbetten in eine andere Grundhaltung, nämlich in diese Grundhaltung des Dialogs. Natürlich ist die Theologie beim Zweiten Vatikanischen Konzil nicht stehen geblieben und nicht nur, aber auch dieses Friedensgebetstreffen von Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1986 in Assisi hat die Diskussion über die Frage des Verhältnisses des Christentums zu den anderen Religionen geradezu befeuert. Und es kamen eine ganze Reihe von Folgerungen und Forderungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Manche waren der Meinung, man müsste mit Mission ganz aufhören, die hätte sich vollständig erübrigt. Andere waren der Meinung, es müsste wenigstens ein Moratorium geben, bis man diese Dinge einigermaßen aufgearbeitet und auf eine vernünftige Basis gestellt hat. Wieder andere sind im Hinblick auf die Aussage von Nostra Aetate 2, dass auch in den anderen Religionen Strahlen jener Wahrheit enthalten sind, die sich uns in Christus offenbart hat, sehr optimistisch von einer sehr weitgehenden Heilsmöglichkeit der Nichtchristen ausgegangen, sodass man in einer religionspluralistischen Theologie, die auch heute von einzelnen Theologen vertreten wird, zu dem Ergebnis kommt, dass jede Religion einen in gleicher Weise gültigen Weg zum Heil darstellt und damit natürlich Mission sich erübrigt. Andere wiederum waren der Meinung, man könnte Mission ersetzen durch Förderungsmaßnahmen wie Entwicklungshilfe und anderes in dieser Richtung. Und schließlich kennen Sie vermutlich auch das mit dem Namen Küng verbundene Projekt Weltethos, das ein religionsübergreifendes Projekt ist, bei dem sich dann natürlich die Zugehörigkeit bzw. die Missionierung zu einer Einzelreligion ebenfalls erübrigt. Hat sich also die Sendung wirklich erübrigt im 21. Jahrhundert? Oder ist es eben nicht vielmehr so, dass wir aufgreifen sollten als Impuls, was wir in Nostra Aetate 2 mit diesen Strahlen der Wahrheit in den anderen Religionen finden und dort anknüpfen? Und zwar in einer Haltung, die verstehen will. Der Dialog ist eine hohe Kunst. Und nicht jedes Gespräch und schon gar nicht jeder Monolog, den manch einer führt und der andere nickt nur dazu, ist schon ein Dialog. Ein Dialog ist es erst, wenn zwei wirklich miteinander ins Gespräch kommen, und zwar so, dass sie verstehen wollen, was der andere ihnen sagen will, und dass derjenige, der spricht, auch verstanden werden will. Also verstehen wollen und Verständnis suchen. Das sind zwei Grundhaltungen, die in einem Dialog, notgedrungen natürlich auch nicht nur von einem entwickelt werden können, wenn der Dialog gelingen soll, sondern von beiden gepflegt werden müssen. Und das ist dann manchmal schon auf einer sehr elementaren Ebene ein Hindernis für einen gelingenden Dialog. Das nur an dieser Stelle bemerkt. Aber ich denke, wenn man dem Beispiel der Apostelgeschichte folgt und sich hier exemplarisch die Pfingstpredigt des Petrus in Jerusalem, die sehr stark inhaltsorientiert ist, und die Areopagrede des Paulus in Athen vor Augen nimmt, dann stellt man fest, dass beide in einer Grundhaltung zunächst mal ihre Gesprächspartner oder ihre Zuhörer versuchen, da abzuholen, wo sie stehen. Petrus versucht, an die Aussagen des Alten Testamentes, des Ersten Testamentes, an die bedeutende Person des Königs Davids anzuknüpfen und dessen Verheißung. Bleibt dann aber eben nicht dort stehen, wo er die anderen abholen möchte, sondern fährt fort, einen Bezug herzustellen zu seiner Botschaft, zu seiner Sendung, dass das sich eben in Jesus Christus erfüllt hat. Und so ist es auch in der Areopagrede des Paulus in Athen. Er redete in der Synagoge mit den Juden und den Gottesfürchtigen. Das heißt, wenn er in die Synagoge geht, spricht er, wir würden sagen, adressatenorientiert, so in dieser Sprache, mit diesen Bezügen zu denjenigen, die er hier vor sich hat. Und auf dem Markt, auf der Agora, auf dem Marktplatz in Athen, sprach er täglich mit denen, die er gerade antraf. Und denen hat er sicherlich nichts aus dem Ersten Testament erzählt, denn das hätten die gar nicht dekodieren können. Was tut er da? Sie kennen natürlich diese Stelle aus der Areopagrede. Er sagt, ihr seid sehr fromm. Was natürlich jedem mit Sicherheit ein Schmunzeln abgeluchst hat, der die Athener kannte. Denn ihr habt einen Altar für den unbekannten Gott. Also ihr verehrt nicht nur die Götter, die ihr kennt, sondern ihr geht quasi auf Nummer sicher und sagt, auch wenn es noch einen gibt, von dem wir nichts wissen, auch dem wollen wir die Ehre erweisen. Obwohl am Anfang dieser Erzählung davon die Rede ist, dass er sich fürchterlich darüber geärgert hat, als er durch Athen gegangen ist und diese vielen Götterbilder gesehen hat. Also er versucht, sich zurückzunehmen, er versucht, eine Gesprächssituation zu schaffen, die geeignet ist, tatsächlich das zu kommunizieren, was ihm wichtig ist, worauf es ihm ankommt. Er versucht also hier verstanden zu werden. Und vielleicht hat er auch wirklich ein Stück weit versucht, auch die anderen zu verstehen, wenn er sozusagen nicht beim Polytheismus anfängt und dem mit dem Monotheismus kontrastiert, das hätte er ja auch tun können, sondern bei diesem einen Punkt, nämlich dem unbekannten Gott, diesem einen ansetzt und auf diese Weise versucht, hier zu sagen, da ist doch schon etwas, was uns verbindet. Es wird also versucht, auf diese Weise anzuknüpfen, aber nicht in dem Sinne, dass man die Welt so lässt, wie sie ist und sagt, es ist gut, wie es so ist, sondern Anknüpfung im Widerspruch. Das ist die Methode, die wir hier im Neuen Testament finden. Eine Anknüpfung, die weiterführt, die auch zum Teil natürlich sagen muss, so ist es aber nicht oder hier gibt es eine Grenze des Verständnisses oder hier gibt es eine Differenz, die für uns so nicht akzeptabel ist. Eine Anknüpfung im Widerspruch, aber damit etwas, wo man nicht bei Null anfängt, sondern wo man wirklich tatsächlich, wenn man denn tatsächlich verstehen will, eine Möglichkeit hat und von da aus dann, und deswegen auch dieses Titelzitat, gemeinsam der Wahrheit entgegenstreben, ein Stück des Wegs gemeinsam geht, denn das wird es immer sein. Verstehen ist in den allerseltensten Fällen etwas, wo man sagt, jetzt ist der Groschen gefallen, das ist jetzt plötzlich eine Eingebung und was vorher alles diffus war, ist jetzt plötzlich glasklar. Verstehen wollen, begreifen wollen und dann auch glauben können, das ist nicht nur immer auch ein Geschenk, sondern es ist immer auch etwas, was einen Prozesscharakter hat, was Zeit braucht, was Begleitung braucht, was vielleicht ab und zu auch mal Pausen braucht. Und gleichzeitig auch selbst verstanden werden wollen und nicht schon alles besser wissen, gemeinsam der Wahrheit entgegenstreben. Das heißt nämlich, ich habe sie nicht schon für mich gepachtet und lasse die anderen großzügig daran partizipieren, sondern ich bin auch selbst auf dem Weg. Vielleicht schon ein bisschen weiter, das mag alles sein, aber noch lange nicht am Ziel. Deswegen also verstehen wollen, Verständnis suchen, im Sinne einer advokatorischen Verkündigungstheologie, dem Versuch, Anwalt zu sein für das, wo es bei einem selbst noch fehlt und eben für die anderen. Und auf diese Weise können diese scheinbar polaren Begriffe Mission und Dialog ineinander integriert werden. Der Dialog kann als Mission empfunden werden, obwohl er nicht mit dem Hintergedanken einer Missionierung betrieben wird. Denn es ist natürlich klar, wenn ich wirklich ernsthaft ins Gespräch komme, wenn ich den anderen wirklich verstehen will, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo sich die Wahrheitsfrage stellt. Wo sich die Frage stellt, ja, wer hat denn nun mehr Recht, wer ist denn nun näher dran an dem, wie es wirklich ist? Aber wie gesagt, das ist ein Prozess, das ist ein Weg, der zu gehen ist und der nicht in wenigen Wochen oder Monaten erledigt ist. Und das heißt umgekehrt auch, Mission als Dialog zu betreiben, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht in einer Art und Weise, als ob wir mit dem Katechismus unter dem einen und dem CEC unter dem anderen Arm schon endgültig und abgeschlossen alles haben, was es zu wissen gibt, sondern mit dieser ganz personalen Gottesbeziehung, die genauso wie jede andere zwischenmenschliche personale Beziehung, solange wir in dieser Welt sind, nie abgeschlossen ist, sondern immer noch tiefer werden kann, ja, oder halt auch mal flacher werden kann, auf diesem Weg, auf dieser Glaubensreise, auf der wir selber sind, auch den anderen zu begegnen und ihnen das, was wir erkannt haben, mitzuteilen. Sie daran teilhaben zu lassen. Ich habe vorhin schon kurz angedeutet, dass wir problematische Positionen in unserer Missionsgeschichte haben. Es gibt glücklicherweise auch positive Beispiele. Und ich habe mir erlaubt, hier ein Element wie die Wandlung eines solchen religionspolitischen Konzeptes aussehen könnte oder ein Beispiel hier mitzubringen aus dem Hochmittelalter, nämlich das Beispiel des heiligen Franziskus, der predigte wie mit Engelszungen und predigte tatsächlich der ganzen Schöpfung, wie uns überliefert wird, auf der einen Seite. Und der Rede, Sie haben das vielleicht auch schon mal gehört, der predigt mit eiserner Zunge, das heißt also mit Religionskriegen, wie sie Bernhard von Clairvaux bei der Mission im Osten sehr nachdrücklich eingefordert hat. Das bedeutet aber natürlich von der Grundhaltung her auch, dass das Dialogvorbild Franz von Assisi die Betreffenden einlädt zur Taufe und zum ewigen Leben, während die Alternativen bei Bernhard von Clairvaux Taufe oder Tod sind. Wer sich nicht taufen lässt, wird niedergemacht. Wir haben das ja eben, wie gesagt, mit der Sachsenmission unter Karl dem Großen auch schon erlebt. Man wusste natürlich auch im Hochmittelalter, dass der Glaube sich nicht erzwingen lässt und dass Zwangstaufen hier kein probates Mittel sind, den Glauben wirklich weiterzugeben. Wir haben aber auch dann später in der frühen Neuzeit Beispiele problematischer Missionierung. Wir haben auf der einen Seite, wenn wir etwa einen Bartolomé de las Casas denken, der sich sehr intensiv mit der Situation dieser neuen Völker auf dem neuen Kontinent beschäftigt hat und versucht hat, sie zu verstehen und aufgrund dieses Verständnisses ihnen dann quasi in einer Art Übersetzung seinen Glauben zu vermitteln. Und auf der anderen Seite eben auch zu suchen, wo bei ihnen Anknüpfungspunkte sind. Da könnte man hier schon sagen, da ist das, was im Konzil formuliert wurde, im Zweiten Vatikanischen Konzil formuliert wurde, schon praktiziert worden. Die katholische Kirche verwirft nichts von dem, was in diesen anderen nichtchristlichen Religionen wahr und heilig ist. Das heißt, da gibt es auch etwas Wahres und Heiliges. Natürlich gilt es, das erst zu entdecken. Aber dafür muss ich überhaupt ein Bewusstsein haben und muss es auch entdecken wollen. Während wir durchaus im 19. und auch im beginnenden 20. Jahrhundert noch eine Missionsvorstellung hatten im Zusammenhang mit Kolonialismus. Ein Josef Schmidlin schrieb noch 1913, die Mission ist es, die unsere Kolonien geistig erobert und innerlich assimiliert. Wo es also um ganz andere Dinge geht, als um die Weiterverbreitung des Glaubens. Und doch ist es etwas, was die Missionsgeschichte bis heute belastet. Im einen Fall ein identitätsachtender Dialog, der dann irgendwann auch die Stufe einer Mission erreichen kann oder wird. Und auf der anderen Seite eine Mission, die eigentlich nicht den Glauben, sondern die Kultur, und wir könnten heute im postkolonialistischen Zeitalter sagen, auch die ökonomische Ausbeutungskultur bringt oder bringen kann. Und das Schlimme ist, dass viele Menschen guten Willens und guter Gesinnung als Missionare auch in dieser Zeit ihr Leben eingesetzt, manche es auch geopfert haben und es trotzdem so übel funktionalisiert werden konnte. Folgerungen aus der Missionsgeschichte. Verkündigung ist ein echtes Angebot und keine verdeckte Strategie. Wenn ich schon überlege, wie viel Prozent von denen, die hier vor mir sitzen oder mit denen ich in Berührung komme, möglicherweise dann eines Tages, und zwar eines nicht allzu fernen Tages, die Taufe empfangen werden, dann werde ich in keinen echten Dialog eintreten können. Dann werde ich auch kein echtes Angebot in dem Sinn machen können, sondern dann stellt sich für mich nur die Frage, wie stelle ich es am geschicktesten an, die Leute hier zu überzeugen oder besser gesagt zu überreden. Der Verkündigungserfolg ist geistgewirkt. Ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass es im deutschen Wort der Sendung für uns zumindest, wenn wir nicht Lateiner sind, stärker bewusst wird, dass die Mission nicht etwas ist, was wir in eigenem Auftrag, auf eigene Rechnung machen, sondern dass wir hier Werkzeuge sind. Und dass die Frage, was tatsächlich von den Bemühungen, die wir in diesem Bereich investieren, Frucht bringt, nicht oder nur zum geringsten Teil tatsächlich in unserer Hand liegt. Es heißt eben, sich bekehren und nicht bekehrt werden. Es ist etwas, was im Gesprächspartner, im anderen passieren muss, wo man bestenfalls Geburtshelfer sein kann oder derjenige, der eben den Samen ausstreut. Aber so wenig wir Herren der Ernte sind, sind wir auch Herren des Wachstums. Paulus schreibt einmal, ich habe gesät, Apollos hat gegossen, aber der Herr ließ wachsen. Und dieses Bewusstsein, das muss man sich immer und immer wieder verinnerlichen und bewusst machen. Einerseits schützt es vor menschlich nachvollziehbarer Frustration. Auf der anderen Seite schützt es aber auch vor einem Übereifer, der möglicherweise im Blick auf das, worum es geht, nämlich die anderen einzuladen, unseren Glauben kennenzulernen und ihnen das Angebot zu machen, ihn auch zu teilen, konterkariert. Also ein Argument in puncto Nachhaltigkeit, eine evangeliumsgestützte Verkündigung in advokatorischer Absicht führt eher zu einer christlichen Identitätsbildung als eine politikgestützte oder eine interessegeleitete Mission. Ich halte die Diskussionen schon seit mehreren Jahren, aber die haben noch einmal jetzt in den letzten Jahren durch die großen Flüchtlingswellen massiv Aufschwung genommen, die Diskussionen über das christliche Abendland für außerordentlich merkwürdig. Es ist eines der Argumente, das in vielen Kontexten, in denen es verwendet wird, interessegeleitet eingesetzt wird. Es geht nicht um die Glaubensvermittlung. Es geht noch nicht mal um die christliche Identität des Abendlandes, von der immer noch etwas da ist, auch wenn man sicher nicht sagen kann, dass unsere Gesellschaften 1:1 christlich sind. Nicht nur im Hinblick auf ihre Mitglieder, sondern auch auf die Art und Weise, wie sie sich verstehen und wie sie strukturiert sind. Sondern es geht darum, etwas, was uns Angst macht, abzuwehren. Das heißt, wir haben ein anderes Interesse, als den Glauben weiterzugeben. Wir instrumentalisieren auf diese Weise geradezu dieses Thema. Und ich meine, dass denen uns der Glaube sehr am Herzen liegt, die wir wirklich bemüht sind, ihn ehrlich und aufrichtig weiterzugeben, dass wir da sehr hellhörig sein müssen, ob wir hier nicht den Beifall von falschen Seiten bekommen, ob wir da nicht Weggefährten in der einen oder anderen Angelegenheit finden, die ein anderes Interesse haben als das, was die Sendung der Kirche ist. Also politikgestützt, das geht natürlich vor allen Dingen auf diese kolonialistischen Geschichten, aber auch interessegeleitet in der neueren Zeit an einigen Beispielen nachvollziehbar. Eine advokatorische Verkündigungstheologie kann durchaus danach verlangen, dass es ein öffentlichkeitswirksames Auftreten gibt, dass man gemeinsame Ausrufezeichen setzt. Dass es also Situationen gibt, wo man als Angehöriger unterschiedlicher Religionen in einem gemeinsamen Anliegen gemeinsam auftritt und womöglich auch in einer religiösen Weise, in dem jeder zum Beispiel, wie es das Modell Assisi vorsieht, ein Gebet in seiner eigenen Glaubenstradition spricht, in diesem Anliegen, weswegen man zusammen ist, und die anderen mit Achtung dieses Anliegen mittragen in ihrem eigenen Gebet, in ihrer eigenen religiösen Identität, auf diese Weise auch eine gewisse Tendenz Religionsausübung ins Privatleben zurückzudrängen, der auch entgegenzutreten. Ganz wichtig, eine irenische Darstellung der eigenen Glaubensüberzeugung. Das heißt also, in einer Gelassenheit, die der Liebe entspricht, die wir zu allen haben sollten, weil Christus in dieser Liebe zu uns sich bis in den Tod hinein in diese Welt eingelassen hat. Ein Verzicht auf eine vereinnahmende Funktionalisierung auf der einen Seite und auch auf eine nivellierende Horizontverschmelzung. Es war heute schon vom kleinsten gemeinsamen Nenner die Rede. Das trägt nicht, weil es die Unterschiede, die Differenzen, die natürlich da sind und die auch gravierender Natur sind, hier nicht mehr angemessen ernst nimmt. Und es verlangt nach einem heilswirksamen Mitwirken am Heil der Mitgeschöpfe, aber eben in dieser entsprechenden Haltung und vor allen Dingen im Vertrauen auf das Wirken des Geistes. Verstehen wollen und Verständnis suchen. Das sind die Grundhaltungen, aus denen heraus Glaubensweitergabe im 21. Jahrhundert meines Erachtens wirksam geschehen kann. Wir Christen haben eine Mission, wir haben eine Sendung. Ich denke, das ist klar geworden aus dem biblischen Zeugnis. Und unter advokatorischem Aspekt ist Verkündigung Dialog und umgekehrt. Man kann diese beiden Aspekte nicht voneinander trennen. Dialog und Mission sind zwei Seiten einer Medaille und keine sich ausschließenden Alternativen. Ein advokatorisch geführter Dialog ist meines Erachtens die Missionspraxis der Zukunft. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, liebe Frau Professor Riedel. Das war jetzt eine ganze Menge und vielleicht auch manches schwer Verdauliche und Schwere mit dabei. Das muss man sich jetzt vielleicht erst mal setzen lassen. Im Podiumsgespräch nach dem Mittagessen werden Sie die Möglichkeit haben, Rückfragen zu stellen an beide Referentinnen. Also heben Sie sich eventuelle Fragen einfach bis dahin auf. Wie gesagt, die vielen Fragen müssen wir uns jetzt vielleicht erst mal sich setzen lassen, aber wir können ja stattdessen mal aufstehen und ein nächstes Lied singen. Allerdings, da bräuchte ich jetzt noch den PC dafür.
Wie Mission in die Grundhaltung des Dialogs eingebettet sein kann, davon sprach Professor Gerda Riedel, die Leiterin Grundsatzfragen im Bistum Augsburg beim Studientag zur Neuevangelisierung in Augsburg.